Wir haben es schon gehört von der Vreni. Was für ein Tag war das, wo der Heilige Geist am Pfingstfest das erste Mal die 120 Freunde von Jesus berührt hat, erfüllt hat und die Kirche buchstäblich sich explosionsartig über die ganze Welt verbreitet hat. Der Historiker Michael Green, er schreibt, die Kirche, die mit einer Handvoll ungebildeter Fischer und Zöllner begonnen hatte, erreichte während der nächsten 300 Jahre die gesamte damals bekannte Welt. Was wir hier vor uns haben, ist eine friedliche Revolution, die in der Weltgeschichte ihresgleichen sucht. Und das ist das, was wir uns oft unter Pfingsten vorstellen. So kraftvoll geht das Evangelium raus, bewegt und verändert Menschen. Und das ist vermutlich auch das, was ihr hier im Buchs, im Neuland erwartet. Ihr werdet alles daran setzen, dass Menschen hier in eurer Kirche ein Zuhause erleben können, Freunde finden können und miteinander Jesus lieben können. Das ist ja eure Vision. Ich habe die geklaut von der Webseite. Und für das genau braucht es das gewaltige Wirken vom Heiligen Geist. Jetzt könnte es aber auch sein, dass einige von euch nach dem Vielen sich auch sehnen nach ein bisschen Ruhe. Ich weiss nicht, ob das bei euch der Fall ist. Beim Vorbereiten hatte ich den Eindruck, dass ich in diese Richtung mit euch einen Gedanken teilen soll. Wie Gott uns durch den Heiligen Geist auch seine Ruhe gibt. Übrigens, Melo, nächste Woche, hat das Thema Restless Peace, also wie ist es möglich, in dieser hektischen Welt wirklich von einem inneren Frieden prägt zu sein. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem Mann im Alten Testament. Und der hat das erlebt, die explosive Geisteskraft und die atemlose Stille. Er ist unglaublich stark auftreten, hat am König von Israel ungefiltert können sagen, was Gott über ihn denkt. Er hat eine jahrelange Dürre, ein Feuer vom Himmel, später eine Regenflut abgebettet. Ein Mann, der im Alten Testament da steht, für eine konsequente Gottestreue und für ein Stehvermögen gegen alles Böse. Er hat in einer Face-to-Face-Beziehung mit Gott gelebt. Und vermutlich kennen einige seinen Namen. Es ist der Elia. Und jetzt schauen wir nicht die enormen Kraftereignisse an um den Elia herum, sondern wie Gott Elia in der Stille begegnet. Er ist auf der Flucht. Die Königin Isabel will ihn töten, als Rache dafür, dass er ihre Götzenpriester umgebracht hat und er rennt um sein Leben. Er liegt unter einem Gebüsch in der Nähe von Beersheba. Und ihr wisst das, es gibt manchmal Momente im Leben, da mag man nicht mehr. Und ich habe gerade so einen Moment vor Augen, in der Beratung haben wir etwa mal so Leute gehabt, wo jemand auch von sich selber den Eindruck hatte, ich bin allein übrig geblieben. Es gibt nur noch mich. Wo wir unsere Kinder, wo uns das letzte Kind ausgezogen ist, haben Bea und ich, meine Frau, haben wir einen jungen Mann aufgenommen, wo sein Leben buchstäblich zerbrochen ist. In den Wegen ist alles schief gelaufen, seine Freundschaft ist auseinandergeht und im Beruf haben sie ihn gekündigt. Und er hat seit Wochen keinen Schlaf mehr gefunden. Und er hat ganz vorsichtig gefragt, hey, darf ich bei euch mal zwei Wochen ein bisschen durchschnaufen? Aus diesen zwei Wochen sind anderthalb Jahre geworden. Und Schritt für Schritt haben wir versucht, mit ihm zusammen sein Leben neu zu finden. Und manchmal ist seine Verzweiflung gefährlich geworden. Manchmal war es so, dass er den Eindruck hatte, ich bin ganz allein auf dieser Welt. Und das Einzige, was wir machen konnten, ist für ihn da sein. Und das ist genau gleich. Gott ist für den Elia da. Der fühlt sich völlig allein und sagt, es ist genug. Ich will nicht mehr leben. Herr, nimm mein Leben von mir. Das Bild habe ich in Bologna in einer Kirche gefüttert. Und es fasziniert mich, wie Gott einem Engel den Auftrag gibt, bring am Elia zu essen. Wäre schon mal noch cool, so können zu essen. He? So vom Himmel verpflegt. Der geht gerade wieder in den Tiefschlaf nachher und der Engel kommt ein zweites Mal und sagt, hey, da ist noch mal Essen. Und jetzt steh auf und geh zum Horeb. Der Horeb ist von Beersheba aus ungefähr 420 Kilometer zu Fuß. Und als er dann endlich dort ankommt, fragt Gott ihn ganz einfach, Elia, was machst du da? Gang und stell dich raus an den Berg vor dem Herr, denn der Herr selber wird an dir vorbeigehen. Nach so einer langen Zeit von der Einsamkeit endlich wieder ein Wort von oben und so seelsorgerlich. Hey, ich komme dir näher. Ich erlebe das oft in stillen Tagen. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit für die Begegnung mit Gott. Und dann fängt die verwundete Seele an heilen. Elia antwortet, ich habe dem Herrn, dem Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie mich auch umbringen. Du lieben Elia, ich. Merkst du nicht, dass du nur um dich selber drehst? Und für das braucht man manchmal ein Gegenüber, das uns das sagt. Ich finde äußerst spannend, wie Gott das macht. Achtet einmal auf den Lärm und Spektakel. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge zerteilte. Jetzt haben wir jetzt gerade von Platten gehört, wie das funktioniert. Und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und so hat Elia Gott oft erlebt. Stark, überwältigend in die Kraft, übernatürlich, manchmal auch angstmachend. Und dreimal steht da, aber Gott war nicht da drin. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, Elia, was tust du hier? Schön, wenn wir Zeit haben und Gott uns das kann fragen. Was machst du eigentlich da? Ich empfinde oft auch so, wie gern würde ich Gott stark und kraftvoll erleben, dass er endlich die Kranken heilt, die wir für sie beten. Dass er endlich Leute aus Burnout und Depressionen befreit. Dass er einen grossen Durst nach Jesus in die Herzen der Menschen sät. Dass wir als Chilene endlich wieder eine Chile werden für die anderen. Das ist das Wort von Bonhoeffer. Und das wird uns in den nächsten Jahren stark prägen. Wir werden gerade am Dienstag jetzt eine Besprechung haben, wo wir mit 3 Gemeindeverbänden, vielleicht werden es noch mehr, den Schwerpunkt für die nächsten Jahre werden versuchen anzupacken. Kirche sein für andere. Wie oft träume ich davon, dass die Kirche aus ihren Nöten platzt und wir hier keinen freien Platz mehr haben. Und wir singen das Lied, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Wir singen nicht, oh Herr, lass ein bisschen tröpfeln. Wie sehr wünsche ich mir ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Spektakuläres, nochmal neues Pfingsten, auch hier im Neuland. Aber jetzt, und das ist wieder ein bisschen kontraproduktiv, was ich jetzt gerade sage, oder? Der Elia erlebt Gott nicht in der Action, nicht im Übernatürlichen. Gott kommt ganz leislich und fein. Und jetzt lässt der Elia in diese Stille hinein. nach diene ohrenbetäubenden Naturgewalt, damit euch mal vorstellen, was für ein Krach war, wird sie jetzt völlig lautlos und still. Und ein geräuschloser Windhauch von Gottes Nähe bringt den Elia vor die Höhle. Und wir lesen in dieser Geschichte nachher, wie der Elia von Gott berührt ist, neue Aufträge bekommt. Und ich werde die Geschichte an dieser Stelle jetzt nicht weiter vertiefen. Das kennt auch der Zacharia. Er kann mal sagen, nicht durch Heer, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Es kann also sein, dass der Heilige Geist auch ganz leislich wirkt. Er zwingt dich zu nichts. Er schreit dich nicht an. Er flüstert in dein Herz. Und die Frage ist, gelingt es uns, ihn zu hören? Er bringt Gott uns so liebevoll näher. Der Elia kommt mit einer grossen inneren Unruhe zu Gott und findet in der Gegenwart von Gott eine Ruhe. Die ganz laute Naturgewalt spiegelt sich im Elia, seinem Herz. Am Elia, sein Herz, da schreien Zweifel und Versagen und eine riesige Angst. Ihm tobt ein Sturm, seine Seele ist erschüttert wie bei einem Erdbeben und ein tiefer Schmerz wie Feuer packt ihn. Der alte Kirchenvater Augustinus schreibt, als Geheimnis der Ruhe ist der Heilige Geist auch eine Antwort auf unsere Unruhe. Unser Herz ist unruhig, das heißt unbefriedigt auf der Suche. Und eben gerade der Heilige Geist ist der Ort seiner Ruhe, wo es, das Herz, sich beruhigt und Frieden findet. Und vielleicht ist es heute Morgen ein völlig neuer Gedanke für dich, dass der Heilige Geist dein Herz beschenken mit Ruhe. Zumindest im Erdbeben, im Feuer und im Sturm von deiner Seele. Und darum möchte ich auch einladen heute Morgen jetzt, dass wir einen Moment von der Stille machen. Versucht doch einmal, ganz still zu sein. Sitze gerade an. Versuchen, Boden auf den Füße auf den Boden zu tun. Jetzt machen wir mal so 2 Minuten Stille. Und versuchen mal zu hören. Hört ihr etwas, was der Heilige Geist euch sagt? Im Neuen Testament wird über Jesus eine zentral wichtige Aussage gemacht vom Johannes der Täufer. Der, der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das ist eine Bestimmung von Jesus. Und da ist es wieder das Feuer, oder? Wo die 120 den Heiligen Geist bekommen, haben sie etwas wie kleine Feuerflammen auf dem Kopf. Und dann ist so eine kraftvolle Szene, dass sich am gleichen Tag 3000 Leute taufen lassen. Das ist unglaublich. Sehnst du dich nach dem Feuer, nach dieser Kraft vom Heiligen Geist? Jesus, der als Feuertäufer angekündigt wird, das ist auch wieder so die beiden Seiten. Er lebt den Heiligen Geist, aber auch in einer ganz feinen und stillen Weise. Wo Jesus getauft wird, kommt der Heilige Geist buchstäblich als Taube auf ihn ab. Und Jesaja hat über den Moment gesagt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Für mich liegt da ein Schlüssel drin. Ruhe, auf Jesus ruht der Geist. Das heisst, der Heilige Geist ist ganz Leben lang von Jesus auf ihm geruht. Jesus ist so durch eine Art und Weise durchs Leben gegangen, dass der Heilige Geist nicht vertrieben worden ist. Und für das hat er Jesus sich oft zurückgezogen in die Stille, um rausgelöst aus dem Alltag wieder andocken, in der Einsamkeit, in Gemeinsamkeit mit dem Vater zu finden und die leisliche Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Ich bin überzeugt, dass Jesus aus diesen Momenten raus hat können, in seinem stürmischen Alltag im Heiligen Geist ruhen. Wie ist es dir möglich, dass dir das auch gelingt, die Ruhe vom Heiligen Geist zu finden? Ich habe drei mögliche Antworten gesucht in der Bibel auf diese Frage. Und die erste Frage ist, Gott gibt dir nicht den Geist von der Angst. Ganz eine wichtige Stelle. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht kennst du es auch, dass oft Angst Unruhe auslöst in uns. Es kann die Angst sein, zu versagen, irgendetwas nicht auf die Reihe zu kriegen, schlecht anzukommen bei anderen. Ihr kennt das. Und ich frage mich, wie oft der Autor von Psalm 42 das auch gebetet hat oder gefragt hat. Meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? Die Angst und die Unruhe, die ist nicht vom Heiligen Geist. Du kannst mit deiner Seele und dem David zusammen im Psalm 62 sagen, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine Hilfe. Wenn du unter dieser inneren Unruhe leidest, dann will ich dich einladen. Wag's heute Morgen, das zu sagen, in einem Gebet. Lass den Heiligen Geist ein, in deine Unruhe einzukommen. Statt Ängstlichkeit, der Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit möchte dich erfüllen. Etwas weiteres. Gottes Geist lässt dich wahr und echt werden. Jesus in Johannes 16, wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Wo der Elia unter dem Strauch liegt und sagt, ich allein bin übrig geblieben. Er merkt er nicht, dass das seine Wahrheit ist. Er hat die Wahrheit konstruiert. Er hat sich seine Vorstellung zur Wahrheit gemacht. Gott sagt ihm, nein, nein, es sind 7000 Personen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal und mich weiterhin anbeten. Könnte es sein, dass du deine eigene Vorstellung zur Wahrheit gemacht hast und gar nicht merkst, dass die Wahrheit dich anlügt. Dass du Lebensfreude verloren hast, weil du das, was du erlebst, als wahr anschaust. Wir haben längere junge Frau in der Seelsorge begleitet. Sie hat über lange Zeit schwierige Erlebnisse und Situationen mit sich, vor sich hergestoßen, wie ein Schneepflug. Und dieser Satz ist immer wieder gekommen. Niemand hat mich gern, weil ich nicht liebenswert bin. Das ist zu ihrer Wahrheit geworden. Sie ist so stark zu ihrer Wahrheit geworden, dass sie ihre Lehre verloren hat, sie mit Essstörungen nicht mehr zu Gang gekommen ist, ihren Freundeskreis verloren hat und einsame Suizidgedanken, die dann aufgebrochen sind, in der Seelsorge vorgekommen sind. Es muss nicht immer so krass sein. Aber ich will dich gleich fragen. Wo glaubst du Lebenslügen und machst sie zu deiner Wahrheit? Und der Heilige Geist will dir helfen, deine Lebenslügen loszulassen. Du musst dich nicht schlecht machen. Du musst nicht immer dafür sorgen, dass du die nötige Beachtung findest. Was für eine Ruhe könnte ich hier in dein Leben, wenn du als Kind Gottes einfach darfst wissen, ich darf sein, wie ich bin. Und in dem Sinn sagt der Paulus dann einmal in Epheser 4, und der Titel ist auch gerade der Vers, tu nichts, was Gottes Geist traurig macht. Der Paulus erzählt in dem Kapitel viel Alltägliches, wie schlecht über andere reden, die eigene Wut ausleben, sich bitter zurückziehen. Kennst du das? Vielleicht weisst du, dass du manchmal so ein richtig grießgrämiger Brummbär oder ein meckernder Geiss geworden bist. Und der Heilige Geist flüstert eigentlich in deinem Herz: Gang auf andere zu. Bitte sie um Vergebung. Und du sagst dem Heiligen Geist: Jetzt bist du mal ruhig. Und weil du das immer wieder sagst, wirst du das Böse nicht los. Schau mal, Sünde, die man zulässt, die gibt eine enorme Unruhe im Leben. Im 1. Johannes wird uns versprochen: Wenn wir unsere Sünden bekennen, weist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, welches wir begangen haben. Stell dir einmal die Befreiung vor, wenn du bei Jesus am Kreuz deine Schuld los wirst und du wieder darfst Ruhe finden durch den Heiligen Geist. Wir könnten noch viel mehr anschauen. Wir haben jetzt die drei Sachen angeschaut. Gott gibt dir nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist leitet dich in die Wort. Ja, er lässt dich wahr werden. Und das Dritte, mach nichts, was Gottes Geist traurig macht. Vielleicht kannst du einen von diesen Punkten mitnehmen in die nächsten Tage. Jetzt ist es so, dass Jesus uns lehrt in Lukas 11, dass wir als Kind Gottes unseren Vater im Himmel darum bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Und er verspricht: Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Liebe Leute, wir brauchen nichts Dringenderes als Gottes Geist. Er ist unser Leben, er ist unser Schnuff, er ist unsere Kraft. Und ich sage euch, ich wünsche mir nichts so sehr wie der Heilige Geist, der Jesaja so liebevoll als Geist von der Weisheit, vom Verstand, als Geist von der Kraft und dem Rat, als Geist von der Erkenntnis und Furcht vom Herrn beschreibt. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, dass wir als Neulandkirche, die das wollen natürlich, können miteinander darum bitten, dass Gott uns seinen Geist nochmal in einer ganz neuen Art und Weise gibt. Vater im Himmel, wir freuen uns sehr, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast mit dem klaren Auftrag, uns und überhaupt die ganze Welt mit deinem Geist zu taufen. Und Vater im Himmel, im Namen Jesu wollen wir dich jetzt bitten, mach du das nochmal. Mach du das nochmal mit dieser Kirche hier, mit der Neulandkirche in Buchs, mit jedem Einzelnen, der heute Morgen da ist. Komm du nochmal, güss du nochmal deinen Heiligen Geist über uns aus. In einem Mass, wo wir staunen. In einem Mass, wo uns vielleicht ganz eine neue Ruhe gibt ins Leben. Aber in einem Mass, wo vielleicht auch ein neues Feuer entsteht. Dass wir merken, wie wir Kirche sein für andere sein können. Und wie Menschen dürfen hier in dieser Kirche ein Zuhause finden und dürfen Liebe von dir erleben. Vater, um das bitten wir dich im Namen Jesu. Und wir bitten dich für unsere Schweiz, Jesus, schenke uns nochmal eine Fülle von deinem Geist. Bist du nochmal der Geistesteufer über unsere Schweiz, Jesus. Auch andere Kirchen, wir bitten dich, dass du die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, alle anderen Freikirchen nochmal neu mit deinem Geist erfüllst, auch die reformierte Kirche. Komm nochmal da rein. Vater, wir haben die Sehnsucht, dass du durchbrichst. Wir haben die Sehnsucht, dass du uns deinen Geist nochmal schenkst, wie du es versprochen hast. In den letzten Tagen im Joel 3 wirst du deinen Geist nochmal ausgüssen. Bitte machst du. Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. Darf ich nochmal sitzen? Dass wir den heutigen Pfingstgottesdienst nicht so schnell vergessen, habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Ein Ballon. Puh, was hat jetzt das mit Pfingsten zu tun? Ihr wisst ja, dass der Ruach, der Heilige Geist, als Atem Gottes beschrieben ist. Oder auch Luft. Einfach das, was um uns herum ist. Nur, ihr wisst das, seht ihr die Luft? Ich mache sie für euch sichtbar. Jetzt ist die Luft sichtbar. Da innen ist sie. Und so wie die Luft sichtbar wird im Ballon, so wird der Heilige Geist in euch sichtbar. Der Heilige Geist braucht eine Hülle. Du bist die Hülle vom Heiligen Geist. Er erfüllt dich. Du bist ein Ballon. Es ist noch lustig, an das haben wir wahrscheinlich noch gar nie gedacht. Aber ihnen hat es nur Luft, sonst nichts anderes. Und oft ist es so wichtig, dass der Heilige Geist in uns eine Fülle reicht, wo man nachher auch irgendwo etwas sieht vom Heiligen Geist. Du bist die Hülle vom Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich dich einladen, dass wir im Lobpreis, wo wir jetzt gerade noch mal eine Zeit vom Singen haben, dass du zum Kreuz gehst. Wir haben Stühle ums Kreuz gestellt, ganz bewusst, dass viele Leute Platz haben. Es hat Ballon da und es hat Filzstift da. Und jetzt kannst du vielleicht auf den Ballon deinen Namen schreiben. Du bist die Hülle, die der Heilige Geist erfüllt. Du kannst vielleicht auch jemand anderes draufschreiben, wo du willst, dass die Person vom Heiligen Geist erfüllt wird. Du kannst vielleicht auch draufschreiben, euren Buchs, dass eure Kirche vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und ein sichtbar voller Ballon ist, ein sichtbar gefüllt mit dem Schnuff von Gott, eine Kirche, wo Gott erlebbar wird. Vielleicht brauchst du auch einen Moment, wo du merkst, ich muss etwas loslassen. Vielleicht kannst du auch das draufschreiben, was du loslassen willst. Der Heilige Geist wird das erfüllen, was du loslassen willst, dass du es nicht selber neu füllen musst. Ich wünsche dir im Lobpreis jetzt eine Zeit, wo du Gott begegnen kannst und der Heilige Geist dich neu erfüllt. Bis gesagt.